Domradio Menschen
Podcast. Den Banken und Börsen geht es ein Jahrzehnt nach der Insolvenz der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers wieder gut, scheint es. Die weltweite Finanzkrise, die diese Insolvenz ausgelöst hat, aber hat unser aller Vertrauen in das Wirtschaftssystem einerseits und die Politik andererseits, die unser Leben regelt, noch mehr erschüttert. Dazu kommt der Klimawandel, dazu kommt der Migrationsdruck und so weiter. Aber wenn nicht die soziale Marktwirtschaft und die Parteiendemokratie, was dann? Der Kapitalismus wohl kaum, der Kommunismus wohl auch nicht. Und jetzt? Jetzt ist Zeit für die Gemeinwohlökonomie, sagt Christian Felber, Publizist, Mitgründer von Attac Österreich, professioneller Tänzer und Erfinder der Gemeinwohlökonomie, eine Alternative zu Kapitalismus und Kommunismus. Christian Felber, Sie haben einen sehr, sehr engen Zeitplan und nehmen sich jetzt doch Zeit für die Sendung Menschen im Domradio. Vielen Dank und herzlich willkommen.
Es ist mir eine Freude und eine Ehre.
Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Christian Felber, in Ihren Vorträgen berichten Sie von Befragungen in reichen und in armen Ländern zu unserem Wirtschaftssystem und so um die 90%, fast egal auf der Welt, sagen, also wo das ist auf der Welt, wir wollen ein anderes, ein neues Wirtschaftssystem. Das hier ist nicht gut für uns. Waren Sie verblüfft, wie einheitlich dieses Meinungsbild ist?
Einerseits ja, andererseits nein. Der Intuition folgend gar nicht verblüfft, weil egal, wo man mit Menschen spricht auf der Erde, erzählen sie von dem gleichenden, fehlenden Vertrauen in die gegenwärtige wirtschaftliche und politische Ordnung. Aber wenn man dann die Zeitungen liest, dann ist das Bild rosiger. Da werden zwar immer wieder Fragen aufgeworfen oder Zweifel angemeldet, aber letztlich wird festgestellt, dass wir im besten aller möglichen Systeme leben, in den Leitmedien. Und von daher schon ein bisschen verblüfft. Aber die Schlussfolgerung ist, dass die Leitmedien nicht ganz das wiedergeben, was die breite Bevölkerung denkt.
Dieses Gefühl oder dieses erschütterte Vertrauen oder das Misstrauen, wie immer man das wenden will, ist da, aber gleichzeitig ja, gibt es so einen Konsens von, ja, was sollen wir denn sonst tun? Es ist eben das Beste der Möglichkeiten, die es gibt oder die bis jetzt entwickelt sind. Und es gibt eigentlich keine Fantasie, was denn stattdessen sein könnte. Und Sie sagen, doch, das gibt es und das ist die Gemeinwohlökonomie. Und wenn ich versuche, das ganz kurz zu sagen, dann heißt das, dass die Wirtschaft nicht nach Gewinn streben, sondern nach Gemeinwohl streben muss. Danach, dass wir alle ein besseres, ein gutes Leben haben.
Ja, zunächst noch zum Reflex, wenn 80% oder sogar 90% der Bevölkerung, in diesem Fall einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung, sich eine andere Wirtschaftsordnung wünschen, lautet dieser Reflex, naja, da wünscht sich jeder was anderes. Und das ist zum Glück nicht zutreffend, weil zwar die Details höchst unterschiedlich sind und vielleicht auch die strategischen Vorstellungen, wie man zu den Alternativen kommt, sehr divers sind, aber der Kern und das Fundament der Alternative ist fast überall eine stärkere Hinwendung zu den Grundwerten Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Mitentscheidung und eine Verringerung der Machtkonzentration. Dahinter stehen Grundwerte, die ohnehin bereits in den Verfassungen verankert sind und deren Summe wir als das Gemeinwohl betrachten.
Aber es herrscht ja das Gefühl vor, dass das ja schön ist mit diesen Grundwerten, aber dass das eben nicht geht, dass die Welt eben nicht so ist, als dass das ginge. Das ist eine Utopie oder ein Ziel, aber es geht eben nicht.
Ja, die an der Macht sind und nicht veränderungswillig sind, die sagen immer, es geht nicht anders oder es gäbe keine Alternative. Das berühmte Diktum von Margaret Thatcher, das dann auch Angela Merkel übernommen hat, aber mit so einem Slogan qualifiziert man sich ja bestenfalls für eine Diktatur, aber nicht für eine Demokratie, weil sich die Demokratie ja geradezu dadurch charakterisiert, dass es immer viele Alternativen gibt. Und die schönste Alternative zum aktuellen Kapitalismus hat schon Aristoteles aufgezeigt, indem er zwei unterschiedliche Formen, wie wir Wirtschaft verstehen und praktizieren können, sogar definiert hat. Und das waren aber nicht Sozialismus und Kapitalismus, sondern es waren Kapitalismus und Ökonomie. Und das ist die große Erkenntnis und die großartige Leistung von Aristoteles, dass er als eine gesunde und menschenwürdige und lebensdienliche Ökonomie eine Form des Wirtschaftens definiert hat, in der Geld und Kapital nur die Mittel sind und dem guten Leben für alle oder eben dem Gemeinwohl dienen. Das ist sogar die griechische Grundbedeutung von Ökonomie. Und wenn nun der Erwerb des Geldes oder die Mehrung des Kapitals vom Mittel zum Zweck des Wirtschaftens und zum Ziel wirtschaftlicher Aktivitäten würde, dann hat Aristoteles das nicht nur als eine Perversion bezeichnet, sondern mit einem anderen Namen bedacht. Damals war das Krematistike, die Kunst des Gelderwerbens und sich Bereicherns, und heute verwenden wir dafür Kapitalismus. Und noch einmal, das Schöne an Aristoteles Erkenntnis war, dass Kapitalismus das Gegenteil von Ökonomie ist. Und so gesehen ist eine Gemeinwohlökonomie nichts anderes als die Rückkehr zur griechischen Ursprungsbedeutung von Oikonomia oder eben Ökonomie.
Das heißt, man könnte dieses Unwohlsein, was wir alle haben, auch so ausdrücken, dass wir sagen, es geht immer ums Geld, es geht darum, um Gewinn, um Profit, und das ist das höchste Ziel, dass es mehr Gewinn gibt. Und irgendwie merken alle, dass das nicht funktioniert. Aber dazu gibt es eben in den Köpfen nicht wirklich eine Alternative. Sie haben eben von Margaret Thatcher gesprochen, und Sie nennen das in Ihren Vorträgen Tina. Also das ist eine Zusammenfassung von, es gibt keine Alternative. Und zeigen eben, gehen zurück bis zu Aristoteles und sagen, doch, da, selbst da ist das schon gedacht worden. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat Aristoteles das gegenübergestellt, dass es nicht darum gehen kann, nur Geld anzuhäufen. Es ist nicht das Ziel, Geld anzuhäufen, zu vermehren, sondern das Ziel ist, mit dem Geld was Gutes zu machen. Okay? Und das ist dann Ökonomie, habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und dieses neue Ziel muss man auch messen. Aber zunächst, das Unbehagen ist ein doppeltes. Das Unbehagen ist mit Tina, there is no alternative. Wenn jemand antanzt und sagt, es gibt nur einen Weg und keinen anderen, das erzeugt automatisch Unbehagen, weil das nimmt uns jede Freiheit, uns zu entscheiden für den einen Weg oder den anderen Weg. Und die zweite Ursache für das Unbehagen ist, dass Menschen intuitiv spüren, dass wir Zweck und Mittel verwechseln oder anders gesagt falsche Ziele anstreben. Im Kapitalismus ist die Mehrung des Kapitals das oberste Ziel, dass wir an erster Stelle messen, mit der Finanzrendite von Investitionen, mit dem Finanzgewinn von Unternehmen und mit dem Bruttoinlandsprodukt für Volkswirtschaften. Gleichzeitig erkennen wir aber immer mehr, dass die Verbesserung dieser Finanzkennzahlen, die ja nur den Mittelerfolg messen, weil Geld und Kapital ja nur Mittel sind, uns nicht wirklich in der Tiefe befriedigen und glücklich machen und das Zusammenleben, die Beziehungen und die Demokratie gelingen lassen. Und das erzeugt ein tiefes, zuerst intuitives und später dann auch immer bewussteres Unbehagen. Und die Botschaft der Gemeinwohlökonomie ist, dass wir das, worum es eigentlich geht, die Ziele und Werte, denen das Geld und das Kapital als Mittel dienen sollen, von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen über einer nachhaltigen Lebensweise bis hin zum Gelingen von Beziehungen und zur demokratischen Wahlfreiheit, dass das messbar ist, dass das in der wirtschaftlichen Erfolgsmessung genauso messbar ist wie der Finanzgewinn oder die Finanzrendite. Und dafür haben wir aber die Kreativität an den Tag legen müssen, eine Gemeinwohlprüfung für jede Investition zu entwickeln, eine Gemeinwohlbilanz für Unternehmen zu entwickeln und mit dem Gemeinwohlprodukt das Bruttoinlandsprodukt abzulösen. Diese Innovation war nötig und die war nicht sichtbar und die war letztlich vor allem deshalb nicht sichtbar, weil die Ökonomen, ich spreche jetzt von den wissenschaftlichen und akademischen Ökonomen, die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Ökonomie so sehr vergessen haben, dass ihnen nicht aufgefallen ist, dass sie gar nicht die Zielerreichung einer echten Ökonomie messen, sondern nur die Mittelakkumulation oder die Mittelanhäufung. Und deshalb ist von denen eigentlich diese Lösung hätte kommen müssen, nicht gekommen. Und viele alternativökonomische Ansätze, die jetzt weltweit sich ausbreiten, kommen überwiegend von Nichtökonomen und Nichtökonominnen.
Gleichzeitig, also dieses Misstrauen, dieses Gefühl ist da, dass das nicht stimmt, was unser oberster Wert ist. Und gleichzeitig geht es ja so, weiter, dass dieser oberste Wert sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche ausdehnt. Also wenn wir Probleme in der Pflege haben oder wenn wir Probleme in der Schule haben oder wenn wir, was weiß ich, alles da, wo es um Menschen geht, die Zuwendungsarbeit oder Kümmererarbeit oder so machen, das wird alles jetzt auch in Geld gemessen und in Zeit und in Geld gemessen. Und es wird immer deutlicher, dass das nur Stress und Unwohlsein und Unzufriedenheit produziert.
Vielleicht nicht nur. Das Raffinierte im Kapitalismus, dass er ja als Nebeneffekt sehr wohl Gemeinwohl generieren kann und Arbeitsplätze und Wohlstand und Reichtum in verschiedensten Facetten im materiellen Sinne den höchsten historisch je erzeugten Reichtum nachweislich erzeugt hat. Also er hat ja seine Stärken. Allerdings, wenn man genauer hinguckt, worum es eigentlich und an erster Stelle und im innersten Kern des Kapitalismus geht, dann wähle ich am liebsten als Bild zwei Sonnensysteme. Und um das Sonnensystem des Kapitals drehen sich Werte unter dicken Anführungsstrichen wie Effizienz, Gewinn, Erfolg, endloses Wachstum, Konkurrenz, Leistung. Und bei genauerer Betrachtung sind das gar keine Grundwerte, sondern das sind alles Pseudowerte, die aber funktional im Kapitalismus sind und die dafür sorgen, dass Krankenhäuser versuchen, profitorientiert zu werden und die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und den Arbeitsdruck dabei erhöhen und dabei die Arbeitsbedingungen verschlechtern und dabei die Menschenwürde verletzen und so weiter und so fort, all das, was wir erkennen, weil eben im Sonnensystem des Kapitals ganz andere Determinanten am Wirken sind, die in Summe eben das kapitalistische Wirtschaftssystem ausmachen, das nicht nur Schaden erzeugt, sondern das auch viel Reichtum und Wohlstand erzeugt, aber letztlich im Innersten ist es ein ganz anderes Wertesystem. Und das Sonnensystem der Ökonomie oder mit dem Leitstern des Gemeinwohls und vielleicht, damit es nicht missverständlich ist, es ist eigentlich ein doppelter Leitstern der Menschenwürde auf individueller Ebene als höchster Wert und des Gemeinwohls als höchstem Wert auf kollektiver Ebene. Um diese Sonne herum kreisen Planeten wie Solidarität und Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und Mitentscheidung. Und das sind nicht nur die schon vorhandenen Verfassungswerte von demokratischen Staaten, sondern das sind gleichzeitig auch aus psychologischer und sozialpsychologischer Sicht Beziehungswerte, nämlich deren tatsächliches Leben zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen. Und die allermeisten Grundbedürfnisse von Menschen lassen sich nur dann effektiv befriedigen, wenn wir auf das Gelingen unserer zwischenmenschlichen Beziehungen und Gemeinschaften achten. Und das ist eine andere Wirkungsweise des Sonnensystems der Gemeinwohlökonomie, in dem Konkurrenz und Leistung und Finanzgewinn und Wachstum ewiges natürlich nicht an erster Stelle stehen, sondern andere Werte. Und wenn man deshalb eine Finanzbilanz anlegt oder Effizienzkennzahlen, dann schneidet das vielleicht auf den ersten Blick zum Teil schlechter ab als das kapitalistische Sonnensystem. Wenn man aber die Bilanzen entsprechend anders gestaltet und eben die Würde und die Sinnerfahrung und das Wohlbefinden und das Befriedigen von Grundbedürfnissen und das Gelingen von Beziehungen oder die Mitentscheidung oder politische Stabilität und Friede als Zielgrößen definiert und deren Erreichung auch misst, dann schneidet das ökonomische oder gemeinwohlökonomische Sonnensystem tausendmal besser ab als der Kapitalismus. Aber da wir es bisher noch nicht konsequent gedacht und durchdacht haben, wie wir dann die einzelnen Spielakteure anordnen, hat es bisher als Alternative nicht existiert. Und jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, wo wir es so detailliert beschreiben und vorleben können, dass wir tatsächlich vom einen System zum anderen migrieren und langsam wechseln können.
Genau, das tun Sie. Sie beschreiben dieses System und gleichzeitig haben Sie schon angefangen, es auch vorzuleben. Da kommen wir jetzt der Reihe nach zu. Aber ich würde einmal gerne noch dabei bleiben, dass man sich das ein bisschen konkreter vorstellen kann, wie denn diese neue Bilanz, die Gemeinwohlbilanz, aussehen könnte, wenn man nicht mehr einfach nur das zu mehrende Kapital nimmt. Und Sie haben 20 Kriterien entwickelt. Erzählen aber von einem katalanischen Grundschulkind, dass sie nach einem Fernsehauftritt angeschrieben hat und ein Referat in ihrer Schule machen wollte, weil es geht ja um ihre Zukunft und sie wollte darüber erzählen und hat sie gefragt, ob sie das richtig verstanden hätte. Und sie hat diese 20 Kriterien auf 5 Punkte runtergebrochen und sie haben dann gesagt, diese 5 Punkte, liebe Gloria, möchte ich jetzt in meinen Vorträgen verwenden. Und ich glaube, die 5 Punkte schaffen wir anzugucken. Es geht zuerst darum, im ersten Punkt, wie sinnvoll ein Produkt ist. Wie kriegt man denn heraus, ob ein Produkt sinnvoll ist?
Das muss man definieren wie alles. Man muss definieren, was Demokratie ist. Man muss definieren, was Freiheit bedeutet. Man muss definieren, was Menschenwürde bedeutet. So muss man natürlich auch definieren, was letztlich das Gemeinwohl ist oder Sinn. Und bei diesem Gemeinwohlthema, einem von 20 in der Gemeinwohlbilanz für Organisationen, fragen wir, dient es dazu, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen? Nämlich im maximalen Maß oder im Mindestmaß? Oder untergräbt es sogar die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse? Dann wäre das sogar ein negatives Ergebnis. Aber das ist die Leitfrage und die wird dann noch quergeschnitten sozusagen mit der Zweitfrage, lässt sich das gleiche Grundbedürfnis oder die gleichen Grundbedürfnisse im gleichen Ausmaß auch mit einer anderen Dienstleistung oder einem anderen Produkt oder sogar einem nicht marktförmigen, auf eine nicht marktförmige Weise befriedigen, die die Umwelt geringer belastet und die geringere soziale Folgewirkungen zeitigt. Und aus diesen beiden Grundfragen ergibt sich dann die Bewertung, wie sehr ein Produkt oder eine Dienstleistung sinnvoll ist.
Also Sie fragen, wie sinnvoll ist das? Dann, wie menschenwürdig sind die Arbeitsbedingungen? Welche Auswirkungen auf die Umwelt hat es? Ich glaube, unter beidem können wir uns was vorstellen. Und der vierte Punkt ist, wie gerecht verteilt ist es? Was heißt denn gerecht verteilt?
Also einer der heikelsten philosophischen Fragen ist, ob man Gerechtigkeit überhaupt definieren kann. Und hier ist, glaube ich, eine negative Annäherung hilfreich. Man kann Ungerechtigkeit definieren, weil ein Übermaß an Ungerechtigkeit letztlich unsere Freiheit bedroht. Und mit einem einfachen Beispiel, wenn wir dem Aneignungsrecht auf Privateigentum keine Grenze setzen, dann kann es theoretisch passieren, dass ein Mensch die gesamte Erde besitzt, so wie das Ende des Monopoly-Spiels. Und spätestens dann ist uns klar, dass das ein ungerechter Zustand ist, auch weil die Freiheit und die Würde von anderen Menschen bedroht ist und die politische Mitgestaltungs- und Mitentscheidungsrechte. Und deshalb fragen wir, wo sollte denn die Ungleichheit begrenzt sein, damit wir das gerade noch als gerecht annehmen? Und hier haben wir ein Spiel entwickelt, das wir in 25 Staaten schon gespielt haben. Und da sind die Mitspielenden gefragt, eine Obergrenze für die Ungleichheit, beginnend mal mit den Einkommen, zu definieren. Und sie dürfen mehrere Vorschläge machen. Und sehr oft sind dann zwei Extrempositionen dabei, nämlich eine Mitspielerin sagt, es soll da gar keine Grenze geben, weil das ging ja gegen die Freiheit, nämlich keine Grenze für die Ungleichheit. Es soll grenzenlose Ungleichheit geben. Und eine andere sagt dann sehr oft, na, es soll überhaupt keine Ungleichheit geben, weil jede Ungleichheit ist bereits Ungerechtigkeit. Das sind zwei Extreme, aber doch überall in einem gewissen Maß vertretene Ansichten. Und dann sagen viele, naja, also so schwarz-weiß ist es nicht. Es gibt schon Kriterien, die eine gewisse Ungleichheit rechtfertigen, aber sie muss begrenzt sein. Und dann schlagen halt die einen das Dreifache und die anderen das Fünffache und die anderen das 10, 20, 30 oder 50-fache vor und manche sogar das 100-fache in seltenen Fällen. Und dann wird abgestimmt in der Form, dass alle Vorschläge abgestimmt werden, allerdings nicht auf die Zustimmung hin, sondern auf den Widerstand. Und wenn man genauer hinguckt, eigentlich wird der Schmerz gemessen, den jeder dieser Vorschläge auslöst, weil ja jedes Gesetz und jede Regel ein bisschen von unserer Freiheit nimmt. Es geht nicht anders und das ist unvermeidlich. Wir machen aber trotzdem Regeln und Gesetze, weil wenn wir sie nicht machen würden, dann wäre der Freiheitsverlust in Summe ein deutlich größerer. Deshalb machen wir Gesetze. Und vielleicht ist deshalb die intelligenteste Annäherung zum optimalen, zum am wenigsten schlechten Gesetz, das uns das geringste Maß an Freiheit raubt, allen zusammen betrachtet, die Messung des Widerstands gegen jeden Vorschlag, hier ein Gesetz zu bilden. Und weltweit gewinnt bei diesem Abstimmungsspiel der Ungleichheitsfaktor 10. Das bedeutet, der geringste Schmerz in den Abstimmungskollektiven ist dann gemessen, wenn es zwar Ungleichheit gibt bei den Einkommen, aber wenn die höchsten Einkommen nicht mehr betragen als das Zehnfache des Mindesteinkommens. Das ist eine methodische Möglichkeit, sich dem Wert der Gerechtigkeit methodisch anzunähern. Und entsprechend werden dann natürlich Unternehmen, die innerhalb dieser Gerechtigkeitsgrenze bleiben, positiv angereizt, und Unternehmen, die eine größere Ungleichheit leben, die haben ein schlechteres oder sogar ein negatives Punkteergebnis. Und jetzt kann ich sogar ein ganz aktuelles und konkretes Beispiel bringen. Und vielleicht muss ich dem vorwegschicken: Die Einkommensungleichheit bewegt sich, wenn man die Kapitaleinkommen mit berücksichtigt, in Richtung Faktor 100.000 weltweit. In Deutschland haben wir aktuell den Faktor 80.000. Wenn man das Geschwisterpaar der BMW-Erben als Beispiel heranzieht, die 1 Milliarde Euro an Dividende als Jahreseinkommen erhalten haben, dann ist das ungefähr das 80.000 eines angenommenen Mindestlohns von 1.000 bis 1.500 Euro netto monatlich für die Regelarbeitszeit. Und die Stadt Portland in Oregon ist hier mit einem Beispiel vorausgegangen und sie hat gesagt, Unternehmen, in denen die Ungleichheit zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen den Faktor 100 übersteigt, die zahlen um 10% mehr Körperschaftssteuer. Die werden negativ angereizt, und wenn der Faktor 250 überstiegen wird, dann zahlen sie sogar um 25% mehr Unternehmensgewinnsteuer.
Das heißt, die Vorschläge, die Sie machen, sind jetzt nicht so zu verstehen, dass das dann so ist und niemand darf mehr als das Zehnfache verdienen, sondern dass das Steuersystem dahinter wird eben so ausgerichtet, dass die belohnt werden, die innerhalb dieser Grenze bleiben, und die anderen können das zwar machen, aber sie müssen dafür dann einen höheren Preis zahlen. Also nicht, dass das Gefühl entsteht, hier wird so eine Gesellschaft entworfen, die dann ganz rigide diesen Regeln entsprechen muss.
Ja, da ist jetzt, glaube ich, hilfreich in Erinnerung zu rufen, wie die soziale Verantwortung von Unternehmen bisher diskutiert wurde, nämlich ganz überwiegend, die muss freiwillig sein. Das ist kurios bis amüsant, weil keine Regelung des demokratischen Zusammenlebens, die was Wesentliches behandelt, auf Freiwilligkeit beruht. Die Straßenverkehrsordnung ist nicht freiwillig, die Steuergesetzgebung ist nicht freiwillig und auch der Schutz des Privateigentums ist nicht freiwillig. Wir könnten ja genauso gut sagen, der Schutz des Privateigentums ist zwar eine ethisch noble Idee, aber der Staat soll sich hier nicht einmischen, und die Anerkennung des Privateigentums, die muss auf Freiwilligkeit beruhen. So könnte man argumentieren, das tut aber niemand. Aber bei der sozialen und der ökologischen Verantwortung von Weltkonzernen, die soll plötzlich freiwillig sein. Und das ist absurd und zutiefst widersprüchlich, weil hier geht es um das Verhalten der mächtigsten, und ich betone, nicht natürlichen Personen, das wären Menschen, sondern juristischen Personen. Das sind gar keine Menschen. Das sind Rechtskonstrukte, und das sind die mächtigsten Rechtskonstrukte, die mächtigsten Organisationen auf dieser Erde. Und deren soziale Verantwortung, die haben ja gar kein Gewissen, per Definition, das sind ja nur Rechtskonstrukte, deren soziale Verantwortung und ökologische Verantwortung soll auf Freiwilligkeit beruhen. Das ist absurd. Aber so wird CSR oder soziale Verantwortung von Unternehmen bisher überwiegend verstanden. Und wir analysieren das so: Je mehr soziale und ökologische Verantwortung ein Unternehmen übernimmt, das heißt, je höhere Löhne ich bezahle, je mehr soziale Sicherheit ich biete, je mehr Umweltschutz ich mir leiste und umfassende Rücksichten auf alle Berührungsgruppen des Unternehmens nehme, desto höher sind meine Kosten und desto höher sind meine Preise. Nicht in jedem einzelnen Fall, aber im Regelfall. Und mit höheren Preisen habe ich einen Wettbewerbsnachteil gegenüber denjenigen, die die Grundwerte, um die es ja geht, auch in der Wirtschaft, missachten oder mit den Füßen treten. Und deshalb muss das Ergebnis der Gemeinwohlbilanz, das in Punkten gemessen wird, mit einem Maximum von 1.000 Punkten, geknüpft werden an rechtliche Anreize wie differenzierte Steuern oder differenzierte Zölle im internationalen Handel, differenzierte Kreditkonditionen oder Vorrang im öffentlichen Einkauf oder der kommunalen Wirtschaftsförderung, damit dieser Wettbewerbsnachteil und dieser Preisnachteil den verantwortungsvollsten und nachhaltigsten und ethischsten ausgeglichen und sogar überkompensiert wird. Das Ziel ist erreicht, wenn die nachhaltigsten, klimafreundlichsten, sozial verantwortlichsten und ethischsten Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen auf den Märkten preisgünstiger anbieten können als die Dumper in allen Disziplinen.
Wenn der faire ökologische Kaffee günstiger ist als der konventionell hergestellte und nicht fair verteilte Kaffee. Damit andere Spielregeln hier gelten können, fehlt noch der fünfte Punkt von Gloria. Es fehlt nämlich die Demokratie. Und da könnte man ja sagen, wir leben doch in einer Demokratie. Aber Sie sagen, ja, wir leben zwar in einer Demokratie, aber der Souverän, das Volk, hat nicht die Macht, die ihm zustehen würde, sondern ist reduziert auf eine Parteiendemokratie, die alle 4 oder 5 Jahre über die Wahlen wird der Souverän beteiligt. Und das müsste anders sein. Also Sie wollen nicht das Parlament abschaffen, aber Sie wollen, dass der Souverän über dem Parlament steht. Und das wollen Sie erreichen, indem die Menschen anders einbezogen werden. Richtig?
Fast ganz richtig oder sogar ganz richtig. Vielleicht noch zur Analyse. Es gibt eine erfreuliche Erkenntnis, die sich in der Politikwissenschaft breit macht, nämlich, dass Demokratie und Kapitalismus doch keine siamesischen Zwillinge sind, die untrennbar miteinander verbunden und verschmolzen sind, so wie es der Mainstream der Politikwissenschaft bis vor ungefähr 10, 15 Jahren war, auch insbesondere im angelsächsischen Raum. Das hat sich jetzt um tendenziell 180 Grad gekehrt und die Ansicht geht in die Richtung, dass der Kapitalismus in seiner heutigen Form zur größten Gefahr für die Demokratie und die Freiheit geworden ist. Und die Demokratie, die jetzt noch sich am Leben hält, wird deshalb auch als Postdemokratie konsensual bezeichnet. Wie Sie gesagt haben, sind alle formalen Elemente eines demokratischen Staats- und Gemeinwesens vorhanden. Wir wählen Parteien regelmäßig, die bilden eine Regierung. Es gibt den Bundestag, den ihn korrigierenden Bundesrat und den Bundespräsidenten und dann auch noch den Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe. Also formal funktioniert diese Demokratie. Hingegen, wenn wir auf den Output blicken, welche Gesetze verabschiedet der Bundestag und welche völkerrechtlichen Abkommen, insbesondere Wirtschaftsabkommen, unterschreibt er oder winkt er durch, die aus der Europäischen Union kommen, dann stellen wir bei einer wachsenden Anzahl von relevanten, nämlich Gesetzen und völkerrechtlichen Abkommen, die unsere Lebensbedingungen betreffen, fest, dass die Parlamente und Regierungen nicht den Willen des Souveräns vertreten. Ein winziges Beispiel ist, dass in Österreich in der gleichen Woche, in der in einer Umfrage nur 6% der Bevölkerung für das Handelsabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Union waren, der österreichische Bundeskanzler im Europäischen Rat für CETA, also für dieses Handelsabkommen, das nur von 6% der Bevölkerung unterstützt wurde, gestimmt hat. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre, dass die Bevölkerung die Ungleichheit bei Einkommen beim Faktor 10 begrenzen würde, allenfalls beim Faktor 20, und dass wir aber den Faktor 80.000 haben in Deutschland. In Österreich haben wir ungefähr den Faktor 5.000. Ja, und wie könnte man die Demokratie jetzt selbst weiterentwickeln, indem wir den Souverän ermächtigen? Und das war der einzige Moment des Aufhorchens. Souveräne Demokratie schafft keine einzige Instanz und keine einzige Institution, die derzeit die Demokratie ausmacht, ab, sondern sie ergänzt weitere hinzu. Und konkret geht es um die Weiterentwicklung der Gewaltentrennung, dass wir eben nicht nur, so wie schon Montesquieu es vorgeschlagen hat, eine legislative, exekutive und judikative haben, sondern dass der Souverän zu einer eigenen Instanz wird, die nicht nur alle 4 Jahre einmal ein Kreuzchen vor einer Partei macht, sondern die materielle Rechte, Souveränsrechte in die Hand bekommt, nicht nur zur Einsetzung oder auch Abberufung einer Regierung. Wenn zum Beispiel die Regierung in den Krieg ziehen möchte, ganz krasses Beispiel, dann muss der Souverän die Möglichkeit haben, die Regierung zurückzurufen und diese Entscheidung zu widerrufen. Und das wichtigste Souveränsrecht ist die Mitentscheidung oder sogar die alleinige Entscheidung der höchsten Texte und Dokumente der Demokratie, und das ist die Verfassung. Und wenn die Bevölkerung mehrheitlich wünscht, dass die Wirtschaft primär dem Gemeinwohl dienen soll und nicht der Kapitalmehrung, dann muss sie die Möglichkeit haben, das so in der Verfassung zu verankern, dass dann der Bundestag in den Ausführungsgesetzen dem nicht mehr widersprechen kann. Das muss ich jetzt noch ganz kurz erläutern. Es steht ja schon im Grundgesetz, dass Eigentum verpflichtet und sein Wohl zugleich dem Gebrauch der Allgemeinheit dienen soll. Noch deutlicher in der bayerischen Verfassung, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das steht ja eigentlich schon drinnen, also das ist ja gar nicht korrekturbedürftig. Aber es muss so weit präzisiert werden, dass dann im Ausführungsgesetz wie dem Handelsgesetzbuch oder einem konkreten Abkommen wie CETA zwischen Kanada und der EU dieser Verfassungsgeist der Gemeinwohlorientierung und der Sozialpflicht der Wirtschaft und des Eigentums dann nicht mehr so diametral widersprochen werden kann, wie durch derzeit sehr viele real verfasste Ausführungsgesetze. Und eines der Souveränsrechte wäre, hier die Verfassung selbst zu schreiben oder jedenfalls zu verändern.
Damit sowas gelingen könnte, dass es so ein radikaler Blick auf unsere Gesellschaft, dass es natürlich unglaublich viel Widerstand auch auslöst. Es bedient eine Sehnsucht oder es greift eine Sehnsucht auf einerseits und löst viel Widerstand aus, müsste ja viel passieren. Das sagen Sie, das kann man nicht auf einmal, und bis das wirklich passiert, leben wir das schon mal vor. Aus dieser Gemeinwohlökonomie ist eine Bewegung geworden, die sich ausbreitet, erst in Europa, aber mittlerweile auch in Lateinamerika, den USA und in Afrika angekommen ist. Kann man das kurz beschreiben, was Sie in diesen Regionalgruppen machen?
Das lässt sich gut beschreiben. Vielleicht ganz praktisch auf Deutschland gemünzt. Es sind hier in den letzten 8 Jahren, weil die Bewegung ist erst 2010 gestartet, 45 Regionalgruppen entstanden. Und die arbeiten in kleinsten Schritten mit machbaren Zielen mit den Unternehmen. Die Unternehmen erstellen die Gemeinwohlbilanz. Und das können sich die Kunden und Kundinnen wünschen. Es gibt Begleiterinnen für Unternehmen in der Regionalgruppe, die die Unternehmen ermutigen und mit ihnen arbeiten und die Bilanzen erstellen. Dann arbeiten sie mit den Kommunen und mit der Stadtverwaltung. Es gibt die ersten Gemeinwohlgemeinden, die ebenfalls bilanziert werden, wie sich ihre Politik und wie ihre Betriebe dem Gemeinwohl dienen. Die erste zertifizierte Kommune in Deutschland wird Kirchhain-Schöring sein. Das ist eine bayerische Gemeinde, deren Bürgermeister zum Bürgermeister des Jahres 2018 gewählt wurde. Und entsprechend mutig ist er einer der ersten, der sich da an die Zertifizierung der Kommune heranwagt. Dann arbeiten wir mit Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten. Und die wirken in der Lehre, in der Forschung, in der Selbstanwendung. Es gibt auch erste bilanzierte Hochschulen in Deutschland. Oder in der öffentlichen Verbreitung und auch in Schulen. Wir haben neben den Regionalgruppen 15 inhaltliche Kerngruppen, und eine davon befasst sich mit Bildung und hat Unterrichtsmaterialien für Schulen erarbeitet, und die waren schon in über 100 Schulen. Das sind zum Teil sehr junge Studenten und Studentinnen, denen es ein Herzensanliegen ist, diese Inhalte in das Bildungssystem hineinzutragen.
Also 45 Gruppen in Deutschland. Wie viele Unternehmen haben in Deutschland diese Gemeinwohlbilanz schon erstellt?
Es sind ungefähr 200 bis 300 Unternehmen in Deutschland. Insgesamt haben über 500 Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Aber öffentlich unterstützt werden wir auf unserer Website von 2400 Unternehmen aus 45 Staaten. Und wir sehen diese öffentliche Unterstützung als ersten Schritt in Richtung Gemeinwohlbilanz. Das heißt, wir rechnen in den nächsten Jahren mit vielen tausend Unternehmen, die immer noch freiwillig und ohne rechtliche Anreize oder gesetzliche Förderung so eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Deshalb ruht derzeit viel Hoffnung auf dem ersten Gesetz des Bundeslandes Valencia in Spanien, dass die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz gesetzlich fördern wird. Und dann wären wir einen großen Schritt weiter.
Also da waren jetzt schon 45 Staaten im Spiel. Einen Valencia haben Sie schon genannt. Es sind mindestens 3 Kontinente mittlerweile involviert. Und wie gesagt, es gibt es erst seit 2010. Das ist ja wirklich schnell gegangen, oder das geht wirklich schnell, dass das eine Bewegung ist, die Menschen so bewegt, dass sie sich eben tatsächlich auch vor Ort treffen und weiterdenken und all das. Dass diese Idee sich so verbreitet, hängt auch daran, dass sie weltweit unterwegs sind, dass sie sich, ich habe das Gefühl, mit Haut und Haaren dieser Idee verschrieben haben und wirklich dafür unterwegs sind. Ist das so oder ist das nur ein Eindruck?
Tendenziell ist dieser Eindruck richtig. Also in meinem Selbstverständnis bin ich zwar primär ein Tänzer und ein Naturgenießer, aber was meine Arbeitsagenda betrifft, habe ich mich derzeit ganz der Verbreitung der Idee und der Vertiefung und der Co-Kreation, also der kollektiven Weiterentwicklung der Idee einer Gemeinwohlökonomie verschrieben, seit 2010. Ich betrachte das als eine Lebensphase. Ich weiß nicht, ob es eines Tages am Abend des Lebens das Lebenswerk gewesen sein wird. Aber die Erfahrung, mich einer Sache ganz zu verschreiben, die hatte ich davor auch schon mit ATTAC Österreich. Ich habe ungefähr 10 Jahre lang ATTAC in Österreich mit aufgebaut. Und dann ist aber aus dieser Bewegung, die Globalisierung anders, gerechter, demokratischer zu gestalten, sind 2 ganz konkrete Visionen emergiert. Und das war zum einen das Projekt Bank für Gemeinwohl, die erste Ethikbank in Österreich. Das kleinere regionale Projekt sozusagen, das derzeit eine Genossenschaft mit 6.000 Genossenschafterinnen ist. Und zum anderen das sehr viel größere Projekt der Gemeinwohlökonomie. Und die beiden, die ich derzeit als meine politischen Zwillinge betrachte, die nehmen mich ganz ein und ich gebe mich ganz ihnen hin. Wie lange das dauern wird, weiß ich nicht, aber jetzt gehöre ich ganz ihnen.
Jetzt gehören Sie ganz dieser Idee. Also, dass diese Idee ins Leben kommt und eine Bewegung wird. Jetzt haben Sie schon 2 Punkte genannt, auf die wir, finde ich, unbedingt zu sprechen kommen müssen. Das eine ist der Tänzer Christian Felber, das andere ist seine Lehrmeisterin, die Natur. So beschreiben Sie es oft. Sie sagen, es geht so lange, wie es gehen wird. Ich weiß nicht, wann diese Phase zu Ende sein wird. Also haben Sie sich irgendein Ziel gesetzt oder warten Sie oder werden Sie es einfach merken im Leben, wenn was anderes kommt, also bevor wir zum Tänzer und zur Natur kommen?
Also ich glaube, ich werde mich nicht mehr der Gemeinwohlökonomie abwenden, aber ein operatives, strategisches Ziel ist, dass es eine internationale Bewegung wird, die von selbst funktioniert und die auch ohne mich funktioniert und dass ich mich aus operativen Tätigkeiten zurückziehen kann. Ich bin derzeit in einem sogenannten internationalen Koordinationsteam. Aus dem österreichischen Gründungsverein habe ich mich bereits zurückgezogen. Also der hat bereits eine gewisse Reife erreicht. Aber ich sehe derzeit unzählige Menschen an unzähligen Stellen Verantwortung übernehmen und auch in Leadership-Rollen gehen. Und das gibt mir ganz, ganz viel Hoffnung und auch Zuversicht, dass diese Bewegung lebensfähig, lebendig und sich selbst erschaffend wird. Und so war das eher gemeint. Ich kann dann mein Tagwerk vielleicht dem Garten oder ganz dem Tanz oder anderen Aktivitäten widmen.
Oder dem, was eben aus dieser Lebensphase erwachsen ist. Denn diese Lebensphase ist ja ganz organisch entstanden aus dem, was vorher war. Sie haben gerade schon die 10 Jahre ATTAC genannt, aber die 10 Jahre ATTAC hatten ja auch wieder einen Vorläufer. Also wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ist aus diesen 10 Jahren in und für ATTAC der Wunsch geworden, nicht nur für eine gerechtere Welt zu streiten, sondern es ganz konkret auch anfangen zu leben und nicht immer nur die Worte zu machen.
Das ist bei mir ohnehin eine Einheit, weil mein Selbstverständnis ein tiefenökologisches ist. Und wie wird Tiefenökologie verstanden? Ich habe es bei Joanna Macy so verstanden, dass es die Einheit des wissenschaftlichen oder intellektuellen Erkenntnisstrebens, des Wertesystems, der persönlichen Lebensführung, des politischen Engagements und der spirituellen Grundierung ist. Das heißt, es gilt nicht, wer bin ich und wenn ja, wie viele, sondern ich habe verschiedene Facetten und ich versuche sie zu jeder Stunde des Tages zu integrieren und nicht nacheinander zu leben. Und das zeigt sich dann eben auch so, dass es undenkbar wäre, nur ein theoretisches Modell in die Welt zu setzen. Das muss praktikabel sein, das muss die Möglichkeit zum Mitmachen bieten und das muss, ich würde sogar so formulieren, je höher die Vision fliegt, desto pragmatischer muss das Angebot der Umsetzungsstrategie sein.
Jetzt haben Sie mit der tiefen Ökologie und Joanna Macy auch die Einheit gebracht. Und wenn wir hier, wir führen dieses Interview draußen, sind zu Gast an der Theologisch-Philosophischen Hochschule in Fallenda, wo Sie einen Vortrag gehalten haben. Sie sind angereist, um einen Vortrag zu halten. Und viele Leute sind am Vorabend gekommen. Jetzt sitzen wir hier im Garten, eben weil die Natur eine große Rolle spielt. Sie sind in Salzburg geboren und hatten eine Kindheit zwischen Mattsee und Wallersee, schreiben Sie, waren passionierter Himbeer- und Forellenzüchter, was immer das ist. Und das war eine Kindheit mit viel Natur und mit viel Einsamkeit. Sie schreiben auch Gedichte und Sie haben mal geschrieben, meine Wiege und mein Grab. Also das ist ja schon meine Wiege und mein Grab. Also Sie hatten ganz viel Natur, Sie hatten ganz viel Einsamkeit. Und wenn wir da nicht hinschauen, dann können, finde ich, kann man eigentlich nicht richtig begreifen, warum Sie sich dieser Aufgabe in dieser tiefen ökologischen Dimension, in dieser Einheit so widmen.
Kann ich vielleicht so am besten beantworten, dass ich in relativ früher Kindheit schon, ich war noch keine 10 Jahre alt, beim täglichen Gang an den Mattsee, das ist ein relativ kleiner, relativ unbekannter, aber sehr schöner See im Salzburger Alpenvorland, an den ich im Sommer immer vor Sonnenaufgang gegangen bin, um den Sonnenaufgang am Wasser, am See zu erleben. Vordergründig habe ich gefischt, aber mit der Zeit bin ich dann drauf gekommen, dass es eigentlich um die Einheitserfahrung ging, nicht nur mit der Natur, sondern mit allem. Weltweit erzählen Menschen von einer kosmischen oder mystischen Einheitserfahrung, in der sie auch von Liebe durchflutet werden oder von Erkenntnis. Und was mir damals passierte, was ich erst viele Jahre oder sogar Jahrzehnte später erst kognitiv begreifen und verbalisieren konnte, ist, dass in dieser Einheitserfahrung ich die höchsten und edelsten Werte, für die ich mich seither einsetze, in allen Bereichen, nicht nur in der Wirtschaft, eben auch in der Wirtschaft, ohne Unterschied zu den anderen Gesellschaftsbereichen, dass ich diese höchsten und edelsten, nobelsten Werte als Gefühle erfahren durfte. Das heißt, die habe ich nicht als Begriffe gelesen in einem Philosophiebuch oder in einem Ethikbuch, sondern ich habe sie als Gefühle erfahren dürfen. Und das waren eben die schönsten humanen Beziehungswerte wie Zärtlichkeit, Verständnis, Empathie, Fürsorge, Kooperation, Großzügigkeit, Teilen und einige andere mehr. Heute lese ich in den wissenschaftlichen Schriften, dass das Beziehungswerte sind, weil sie menschliche Beziehungen gelingen lassen oder Grundbedürfnisse befriedigen und Gemeinschaften funktionieren lassen. Und das war ein so markantes und prägendes Ereignis, dass das für mich seither zum Leitstern geworden ist. Und ich bin da nicht sofort in das politische Engagement übergegangen. Ich habe da nach einem ersten Testversuch bei Umweltschutzorganisationen mit 15 dann, habe ich zuerst Psychologie und anderes studiert und verschiedenste Therapien gemacht, weil ich zuerst das eigene Haus, so gut es ging, reinigen wollte. Und mit Mitte 20 habe ich dann ATTAC in Österreich gegründet. Nicht, weil ich Wirtschaft studiert hätte oder weil mich Wirtschaft besonders interessiert hätte, sondern weil ich eben dort mit anpacken wollte, wo ich die Welt derzeit am schlimmsten im Argen liegen sehe. Und das sind eben die globalisierten Finanzmärkte, die Globalisierung an sich und die verkehrte perverse Wirtschaftsordnung nach Aristoteles. Deshalb habe ich begonnen, mich bei ATTAC Österreich zu engagieren. Und daraus sind jetzt die Gemeinwohlökonomie und das Projekt Bank für Gemeinwohl gesprossen.
Sie haben jetzt ganz charmant eine Sache übersprungen. Sie hatten ganz viel Hoffnung auf das Studieren, als Sie an die Universität kamen. Und in Universität, erzählen Sie, steckt ja Universum. Und das war, Sie wollten das Ganze, das den Zusammenhalt vom Ganzen verstehen. Und Sie haben jetzt mit Mitte 20 weitergemacht, aber da war erstmal noch eine große, große Enttäuschung, als Sie dann an die Uni kamen. Und keine von Ihnen hat das Versprechen, was Sie dachten, für das, was Sie steht, mit dem Namen eingelöst.
Ja, es ging sogar noch weiter. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal tatsächlich vor diesem Gebäude stand, der Universität Wien war das in diesem Fall, dass ich mich alles andere als wohl gefühlt habe. Das Gebäude, die Ausstrahlung, auch wie die Menschen durch dieses Gebäude gingen, hat mich beklommen und hat mir ein Unbehagen verursacht. Ich habe mich dort nicht frei und lebendig gefühlt. Und dazu kam dann, dass es das, was mich eigentlich interessiert hat, nämlich das Ganze zu erfahren und zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, dass es diese Universalwissenschaft gar nicht gibt, obwohl dieses Gebäude diesen Namen trug. Nämlich Universität leitet sich von Universum ab. Universum bedeutet oder kommt von Unum Versum und heißt ein Vers, ein in sich gekehrtes, und das heißt eine Wissenschaft. Und diese eine Wissenschaft, die da in fetten Lettern auf dem Gebäude prangte, die wollte ich erfahren. Und das ging nicht. Und das war eine große Enttäuschung. Es wurden nur die einzelnen Splitter, Fragmente und Disziplinen angeboten. Mein Kompromiss war dann halt eine möglichst breite Melange aus diesen, ein Potpourri von verschiedensten dieser Fragmente, um ein möglichst ganzheitliches Bild als eine Art Studium Irregulare zu wählen. Und das andere Problem, dass ich dort nicht frei und lebendig sein kann, das hat sich in meinem Fall dann so gelöst, dass ich nebenher zu tanzen begonnen habe. Und ein universalwissenschaftliches Studium, wie mir es vorschwebt, das würde den Tanz in jedem Fall mit beinhalten.
Das Studium hat sorgt eher für den Geist, eher für das Kognitive. Und Sie sagen aber, ich bin, also Sie haben eben gesagt, ich versuche immer alles, was ich bin, miteinander in Verbindung zu bringen und nicht das hintereinander zu leben. Da könnte man ja sagen, erst halte ich den Vortrag und dann gehe ich tanzen. Das tun Sie nicht. Sie halten tanzen Vorträge. Oder jedenfalls, das klingt jetzt komisch, aber das erscheint in Ihren Vorträgen. Sie greifen das mit auf, und manchmal, ich habe eine Sequenz auf YouTube gefunden, wo Sie tatsächlich auch Gemeinwohlökonomie einmal tanzen und dabei sprechen. Also Sie verbinden das, egal ob Sie jetzt auf einer großen Bühne stehen, dann kommt dann schon mal ein Kopfstand zur Illustration, oder Sie schlagen ein Rad, oder aber Sie drücken es gleich tänzerisch aus und reden dann aber auch dabei, nicht nur tänzerisch. Also was mir auffällt, ist, dass Sie das tatsächlich einfach nicht hintereinander am Tag leben, sondern so, wie es organisch sich gut darstellt, gleichzeitig.
Und noch darüber hinaus, ich lade das Publikum immer wieder ein, in die Stille zu gehen, nach innen zu horchen, also einen meditativen Aspekt. Ich lade sie ein, zu mitdenken und mitentscheiden, mit den Demokratiespielen. Ich lade sie ein, in die emotionale Selbstbeobachtung und Kompetenz zu gehen, wenn wir zum Beispiel ganz kurz Kooperation und Konkurrenz spielen und dann beschreiben, welche Gefühle wir dabei erlebt haben. Also auch hier wäre das Motto nicht cogito ergo sum, sondern cogito et amo, und ich tanze und ich meditiere und ich fühle und deshalb bin ich.
Das Denken ist wichtig, denke ich. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen wirklich selber denken, aber dabei darf es nicht stehen bleiben.
Denken ist ein wertvoller und wunderschöner Aspekt der menschlichen Existenz, aber rund und eben ganzheitlich heißt ja heil im Mittel- oder Althochdeutschen, daher kommt auch heilig, ist das, wenn es ganz ist, ist es nur, wenn wir auch immer gleichzeitig fühlen und unsere Intuition offen halten für die Eingebung des großen Geheimnisses, und wenn wir auch körperlich sind und uns in unserer leiblichen Hülle wohlfühlen, weil wir entweder morgens schon Yoga gemacht haben oder getanzt haben oder es am Abend tun werden.
Wenn Sie das so vertreten in dieser Ganzheitlichkeit, machen Sie sich dann angreifbar in universitären Zusammenhängen oder, ich weiß nicht, also in all diesen, wo man als großer Redner gefeiert wird?
Also angreifbar macht man sich immer, wenn man aus der Norm ausbricht. Und das ist ganz egal, in welcher Form man aus der Norm ausbricht. Die österreichische Presse argumentiert, ich könne gar kein guter Ökonom sein, weil ich Tänzer sei. Das ist bereits der Beweis, dass man kein guter Ökonom sein kann. Weiters ist ein Beweis, dass ich kein guter Ökonom sein kann, weil ich es nicht studiert habe. Und ich bin sogar aus einem österreichischen Schulbuch für die Oberstufe gestrichen worden. Da war ich zwischen Karl Marx und John Maynard Keynes und Friedrich von Hayek und Milton Friedman abgebildet. Mit der Absicht der Schulbuchautoren, hier Vielfalt und auch unterschiedliche Sichtweisen auf die Wirtschaft zu präsentieren. Aber das hat die akademischen Ökonomen in Österreich derart empört, dass sie zu 140. eine Petition an die Unterrichtsministerin in Österreich geschrieben haben und entweder meine Entfernung aus diesem Schulbuch oder die Untersagung der Verwendung des Schulbuches eingefordert haben. Und das Ganze erkläre ich mir genau damit. Ich folge nicht der Norm oder der derzeitigen Mainstream-Wirtschaftswissenschaft, sondern ich versuche, eine ganzheitliche Wissenschaft vorzuschlagen, vorzuleben. Ich stelle vieles in Frage, was derzeit das Etablissement ist, und deshalb gibt es da auch Irritation und Verstörung und Widerstand.
Was wünschen Sie sich? Also wenn wir jetzt zum Ende der Sendung kommen, Sie haben eben schon gesagt, also beim Gemeinwohl gibt es auch ein operatives Ziel, das war dieses internationale, wie haben Sie es genannt? Operative Ziel in der Gemeinwohlökonomiebewegung?
Dass ich keine formale Funktion mehr in der Gemeinwohlökonomie ausübe.
Ja, aber vorher muss es eine internationale Bewegung geworden sein.
Wir gründen am 29. September den internationalen Verband, der sich aus derzeit 9 nationalen Fördervereinen zusammensetzt. Das heißt, dieses Ziel rückt bereits in greifbare Nähe. Aber wenn Sie mich fragen, was ich mir für die längere Frist wünsche, ist außer einem guten Leben auch für mich selbst, nämlich mit viel Tanz und viel Freude und viel Energie und viel Natur und auch Zeitsouveränität, wünsche ich mir natürlich, dass der globalisierte Kapitalismus von einer Gemeinwohlökonomie nach und nach abgelöst wird, dass wir von der gegenwärtigen rein repräsentativen Postdemokratie in eine souveräne Demokratie überwechseln, dass wir vom Freihandelssystem unter Anführungsstrichen in eine ethische Welthandelsordnung übergehen und das Geld ein öffentliches Gut wird, was unter anderem bedeutet, dass es konsequent nur noch als Mittel verwendet wird, um dem höheren Wert und Ziel, nämlich dem Gemeinwohl, zu dienen.
Christian Felber, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das erleben, denn das sind große Ziele und unsere Lebenszeit ist ja begrenzt, aber wer weiß, ich wünsche Ihnen, dass Sie das erleben können. Und wenn Sie das erleben, dann werden wir alle das erleben. Und das kann ich uns nur wünschen. Christian Felber, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie aus Ihrem engen Zeitkorsett hinausgeschnitten haben oder herausgeschnitten haben, um Sie jetzt mit diesem Interview zu füllen. Ich danke Ihnen allen, die zugehört haben, und hoffe, dass was Ermutigendes dabei war, dass man auch, wenn wir irgendwie alle infiziert sind und denken, naja, das ist so, ist zwar nicht gut, aber immer noch das Beste, wie wir jetzt leben mit dieser, Sie haben gesagt, postdemokratischen Gesellschaft, mit dem Kapitalismus, der uns sagt, wo es lang geht, dass wir was anderes denken können, und dann können wir auch was anderes machen. Vielen Dank. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.